Ja, würde gerne noch mit euch ein paar Gedanken teilen. Und zwar sortiere mich mal einmal hier vorne. Und zwar, warum wir diese Anstellung machen und warum wir überhaupt das, was wir tun, warum wir das überhaupt machen. Warum haben wir eine Theke? Warum haben wir ein Gebäude angemietet? Warum veranstalten wir Gottesdienste oder Konzerte oder Kindergottesdienste? Warum machen wir das, was wir machen? Und warum ist jetzt auch das so, dass ich angestellt bin hier in der Gemeinde? Und der Grund ist, dass wir damit ein Ziel verfolgen und dass wir ein Ziel haben. Und über diesem großen oder über dieser Vision, über diesem Ziel, was wir als Gemeinde haben, gibt es auch noch einen Befehl von Jesus, seinen Auftrag an uns, der Grund, warum wir hier sind und nicht im Himmel, die Jobs, die wir für ihn noch hier erledigen sollen, diesen Missionsbefehl von Jesus, der steht über allem, der ist aber manchmal wie so ein 500-Euro-Schein und am Kiosk kann man damit dann doch nicht so richtig mit bezahlen. Und deswegen ist das so, und Achtung, jetzt kommt eine total schöne Metapher, dass wir diesen riesen geistlichen 500-Euro-Schein in das Kleingeld des Alltags umtauschen. Und dass wir das quasi so ein bisschen konkreter machen, was heißt das für uns? Und wir haben das mal in einem Satz zusammengefasst, was unser Ziel ist, was das für uns als Gemeinde heißt. Und über diesen Satz könnte ich 5 Minuten, über diese Vision, über das Ziel, was wir als Gemeinde haben, könnte ich 5 Minuten reden, aber auch mehrere Stunden und halt es auch in einem Satz zusammenfassen. Und ich habe mir aber vorgenommen, heute doch dann eher so bei 20 Minuten oder so dann zu landen oder 25 Minuten. Und es ist gut, ein Ziel zu haben. Es ist gut, auch eine Gemeinde zu sein, die ihr Ziel kennt und nicht ihr Ziel erst suchen muss. Das ist nämlich irgendwie schon eine relativ schwierige Situation, wenn man sich als Gemeinde trifft und eigentlich auch gar nicht so weiß, warum gibt's uns eigentlich? Warum treffen wir uns überhaupt? Was haben wir eigentlich vor? Und unser Ziel ist, und vielleicht die, die schon länger dabei sind, können diesen Satz schon nicht mehr hören, weil sie ihn schon so häufig gehört haben, aber das macht den, ist der Vorteil, dann kennst du ihn höchstwahrscheinlich auswendig. Und dieser Satz lautet, wir wollen in Remscheid und Umgebung eine starke christliche Szene von Menschen bauen, die Jesus nachfolgen, ohne ihre Identität zu verlieren. Und ich möchte gerne heute Morgen aus diesem Visionssatz, den wir mal vor einigen Jahren formuliert haben, heute werden wir vielleicht auch ein paar andere Worte nehmen, möchte ich gerne einen Punkt nochmal rausgreifen. Ist, dass es nämlich hier bei uns darum geht und gehen soll, um Menschen, die Jesus nachfolgen. Das entweder erstmalig tun oder wieder tun, vielleicht Leute, die das aufgehört haben, dass sie da wieder neu motiviert werden, wieder damit anzufangen oder weitermachen, Jesus nachzufolgen. Also unser Ziel ist es nicht in erster Linie, dass wir hier Vereinsmitglieder suchen oder dass wir Leute suchen, die unsere Gottesdienste oder Konzerte besuchen oder die irgendwo hier mitarbeiten, sondern unser Ziel ist es, dass wir hier Menschen zusammenbringen wollen, die Jesus nachfolgen. Das ist eines der Ziele. Und ein Nachfolger, dafür gibt es ja viele Worte und das war auch in den letzten Wochen auch immer mal wieder Thema, ist ein Follower, ist ein Nachfolger, ist ein Jünger, ein Lehrling, der seinem Meister auf die Finger guckt und schaut, welche Kniffe hat er drauf und wie kann ich das auch machen. Was der kann, das soll ich irgendwann lernen, dass ich das genauso kann. Ein Lehrling zu sein, ein Fan zu sein, der seinem Jesus hinterherreist, und bei den Dingen dabei ist, die er macht. Und jetzt ist das manchmal, wenn wir das sozusagen noch mehr in Kleingeld umrechnen für den Einzelnen, was heißt das denn, dass ich Jesus nachfolge? Dass ich so lebe, wie Jesus in meiner Situation leben würde? Wie würde Jesus als Wolfgang Günther leben? Das ist die große Quizfrage. Und wie würde er als Wolfgang Günther am Montagmorgen leben? Wie würde er frühstücken? Wie würde er vielleicht zur Arbeit fahren? Und die Hauptinformationsquelle, die wir dafür haben, vielleicht sogar eigentlich die einzige Informationsquelle, die es dafür gibt, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das, ist der Stellvertreter, ist der Tröster, den Jesus uns geschickt hat, der uns zeigen kann, der uns beweisen kann, so steht es in der Bibel, wo wir noch Sünde haben, wo Dinge nicht in Ordnung sind, der uns ja die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt durch den Heiligen Geist, der uns beweist, dass wir Kinder Gottes sind, der uns sagt, was wir sagen sollen, der uns führt, der uns in die ganze Wahrheit reinbringt. Und natürlich gibt es auch die Bibel und die Bibel ist total super und sie ist Gottes Wort und sie ist hoch zu ehren und viel zu lesen. Und da stehen ganz, ganz viele grundsätzliche Dinge drin. Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade auch die Bibel benutzt. Und trotzdem ist es nicht so, wie manche Christen vielleicht glauben, dass die Dreieinigkeit darin besteht aus Gott dem Vater, dem Sohn und der Heiligen Schrift. Sondern Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und Gott benutzt natürlich sein Wort, um in uns etwas zu bewirken. Und doch ist das manchmal, wenn es um das alltägliche Leben geht, gerade in der Bibel finden wir ja viele grundsätzliche Dinge, nach denen wir uns ausrichten sollten, wie wir denken sollen, was wir lassen sollten, was wir tun sollten, wie wir uns verhalten sollten, wie wir über uns selber denken sollten, über unsere Beziehung zu Gott, wer wir sind, all diese Dinge. Aber so ganz konkret im Alltag wird es dann manchmal ja auch noch ein bisschen schwieriger. Und ich habe heute mal eine Bibelstelle rausgesucht, die ist mir so ein bisschen über den Weg gelaufen, die auch, ich weiß gar nicht, ob sie so super dazu passt. Und ich glaube, im Gottesdienst ist auch noch nie, bei uns auf jeden Fall, darüber gepredigt worden. Matthäus 17. Jonas, ich bitte dich mal, die einzublenden. Als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum zurückkehrten, kamen die Steuereinnehmer des Tempels auf Petrus zu und fragten, zahlt eurer Lehrer denn keine Tempelsteuer?
Doch, antwortete Petrus und ging ins Haus.
Noch bevor er etwas von dem Vorfall erzählen konnte, fragte Jesus ihn, was meinst du, Simon, von wem fordern die Könige dieser Erde Abgaben und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den Untertanen?
Von den Untertanen, antwortete Petrus.
Jesus erwiderte, dann sind die eigenen Söhne also davon befreit. Doch wir wollen ihnen keinen Anlass geben, sich über uns zu ärgern. Darum geh an den See und wirf die Angel aus. Dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul. Du wirst darin genau die Münze finden, die du für deine und meine Abgabe brauchst. Bezahle damit die Tempelsteuer. Soweit der Text. Ich finde eine ziemlich verrückte Geschichte. Ich möchte ein bisschen was dazu sagen. Jesus kommt nach Hause, eine totale Alltagssituation. Jesus hat in Kapernaum oder Kapharnaum hat er gewohnt, hat er sein Haus gehabt. Und Petrus ist mit zu ihm nach Hause gegangen. Keine Ahnung, ob die anderen Jünger irgendwie auch nach Kapernaum zu Jesus gegangen sind oder ob sie auch nach Hause gegangen sind. Einige kamen aus Bethsaida und aus den anderen Dörfern. Die kamen ja alle aus der gleichen Ecke. Und dann ist es eine totale Alltagssituation. Bei uns wäre das so, man öffnet den Briefkasten und sieht, oh, Post vom Finanzamt. Hier war das so, da kamen halt Leute, die die Tempelsteuer eingetrieben haben. Das waren 2 Drachmen pro Person. Und jeder männliche Jude, der 20 Jahre alt war, der musste diese Tempelsteuer bezahlen. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum viele Bibelausleger davon ausgehen, dass die anderen Jünger von Jesus noch jünger waren. Ha, was für ein Wortspiel. Also, dass sie Teenager waren, noch keine 20 und deswegen noch keine Tempelsteuer vielleicht zahlen mussten. Aber vielleicht waren sie auch einfach nicht da. Aber vielleicht waren sie tatsächlich auch so jung, dass wirklich nur Petrus und Jesus die Tempelsteuer bezahlen mussten. 2 Drachmen pro 20-Jährigen und älter macht also 4 Drachmen für die Leute, die halt gerade dort im Haus sind. Und er schien also die Tempelsteuer bisher noch nicht bezahlt zu haben, das schien Leuten aufgefallen zu sein, und sie kommen da vorbei und sagen, hat er das dann noch nicht bezahlt? Und das, was ich jetzt so auffällig finde, das ist eine totale Alltagssituation. Man geht zum Briefkasten, findet eine Rechnung vom Finanzamt über Steuern, dass man etwas nachzahlen muss. Und in dieser Situation lernt Petrus etwas über Jesus und über Gott. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein erster Punkt, dass ich glaube, dass es geht, dass Gott uns in dem Alltag, in dem wir leben, ich meine, das wäre ein starkes Zeugnis, wenn wirklich mal jemand erzählen würde, ja, und dann habe ich den Brief, die Rechnung vom Finanzamt bekommen und der Herr hat zu mir geredet. Aber ich glaube, dass auch der Heilige Geist uns durch alltägliche Begebenheiten uns Dinge klar machen will. Und er erklärt so ein bisschen, also einmal ist ja das erste Verrückte, dass Jesus eigentlich auch schon, bevor Petrus etwas erzählt hat von dem Vorfall, dass Jesus das schon irgendwie weiß. Vielleicht hat er dadurch behalten, Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß um die Rechnung, die wir noch bezahlen müssen. Gott weiß auch, welche Rechnungen noch in der nächsten Woche auf dich zukommen und welche du vielleicht gar nicht bedacht hast. Gott kennt deine Alltagssituation. Und dann das nächste, Jesus erklärt ihm etwas eigentlich über, dass die Situation ein bisschen verrückt ist. Also auf jeden Fall Jesus die ein bisschen witzig findet. Stell euch vor, du arbeitest in einer Firma und das ist eine richtige Firma, die wirklich jemandem gehört. Und der Eigentümer der Firma, der auch gleichzeitig Geschäftsführer ist, der auf seinen eigenen Parkplatz fährt, den er selber gebaut hat, den er selber bezahlt hat. Und dann kommt jemand, zahlst du eigentlich keine Parkplatzgebühr? Und er guckt seinen Angestellten an und sagt, hallo? Ist doch eigentlich mein Parkplatz. Jetzt soll ich hier Parkplatzgebühren bezahlen? Naja, eigentlich ein bisschen verrückt, dass er da jetzt damit zu mir kommt. Aber naja, ich will ihn nicht ärgern. Ich zahle auch noch Eintritt für meinen eigenen Parkplatz. Ganz vorbildlich ist der Herr hier und doch zeigt ihm auch etwas, wer er ist. Der Tempel, ich soll für meinen eigenen Tempel hier noch Geld zahlen, ist doch mein Tempel. So, es ist, dort hätte ich angebetet, da soll ich jetzt auch noch Eintritt zahlen. Na ja, gut, okay, ich mache es. Und eigentlich, Petrus, du bist, weil du zu mir gehörst, eigentlich müsstest du das auch nicht zahlen. Du bist auch ein Sohn Gottes. Du bist mein Bruder. Und das ist so eine Sache, die ich erstmal an der Situation toll finde und die ich mir und euch wünsche, dass wir Gott in diesen alltäglichen Dingen erleben. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt, den ich total irre finde. Und jetzt komme ich zu der Sache mit dem Angeln und dem Fisch und der Münze da drin. Ich kenne mich mit Angeln nicht aus. Ein Angler verlässt gerade den Raum. Ein anderer Angler, von dem ich weiß, der sitzt noch da. Jetzt muss ich mal fragen, wer angelt alles? Okay, ein paar angeln, aber würden sich nicht melden. Wer von euch hat denn schon mal was gefangen? Jawohl. Obwohl sich gerade wenig Leute gemeldet haben, die angeln, haben jetzt doch viele was gefangen. Wer von euch hat denn in seinem Fisch schon mal irgendwas gefunden? Ich hoffe, es ist kein Plastikmüll. Was war in dem Fisch? Bertolt, was war bei dir im Fisch? Ein anderer Hecht. Ein Hecht im Hecht. Okay, cool. Habt ihr sonst schon mal was irgendwann in einem Fisch, also ihr Angler? Oder andersrum gefragt, ihr Angler, ich kenne das so, dass Angler, der Fisch, den sie gefangen haben, der wird umso mehr der Fang zurückliegt, wird er immer größer, immer schwerer. Ja, und hinterher kommt man an, die haben einen Blauwal hier aus der Bewe rausgezogen. Aber kennt ihr irgendeine Geschichte, wo jemand schon mal erzählt hat, dass er einen Wertgegenstand, einen Vermögensgegenstand in einem Fisch gefunden hat? Also ich nicht, aber ich lese jetzt auch wenig, ich lese keine Angelmagazine oder sonst irgendwas. Kenne das nicht, aber das ist doch total verrückt. Und diese Geschichte steht in der Bibel auch so ein bisschen für sich. Also auf die wird nie wieder Bezug genommen. Und ganz viele Erlebnisse von Jesus, die werden uns an mehreren Stellen berichtet, mal aus der Perspektive, mal aus der. Die steht so ein bisschen für sich. Und es gibt auch eigentlich keinen vergleichbaren Vorfall, dass jemand irgendwie seine Steuern bezahlen kann, indem er angelt und den passenden Betrag im Maul eines Fisches findet. Und es ist so 2 Drachmen, für Petrus, 2 Drachmen für Jesus. Und Jesus sagt, du wirst einen, so steht es auch so ein bisschen in diesen griechischen Texten, ihr wirst einen Stoter finden. Das ist dann sozusagen die Münze, die 4 Drachmen entspricht. Also dem passenden Betrag im Fischmund. Total verrückt. Und es ist hier nicht richtig beschrieben, ob Petrus dann wirklich angeln gegangen ist. Oder es ist auch leider nicht beschrieben, wie er dann geguckt hat. Aber ich gehe davon aus, dass er angeln gegangen ist. Warum auch nicht? Er ist ja Fischer gewesen. Ist ja auch nicht sehr herausfordernd zu sagen, wenn Jesus sagt, geh angeln. Da kann er sagen, tja, na gut, bin ich ja mal gespannt, ob da wirklich so eine Münze drin ist. Und so glaube ich, dass einmal, wenn du jetzt hier das so liest und hier für dich die Quintessenz daraus ziehst und sagst, ich war heute im Gottesdienst, wenn die nächste Rechnung vom Finanzamt kommt, gehe ich angeln und ich will mal gucken, ob die Bibel nicht kaputt ist, ob das wirklich stimmt. Da möchte ich dir einmal sagen, das ist relativ diese Geschichte, also dann hast du das falsch verstanden, weil so empfinde ich das nicht, dass das jetzt quasi der Weg ist, um Schulden bezahlen zu können, sondern ich glaube, es ist so eine ganz einmalige Sache, was Jesus Simon Petrus in der Situation gesagt hat. Er begegnet ihm in einer totalen Alltagssituation und fordert ihn dann auf, etwas zu tun, was ein bisschen verrückt ist. Am vergangenen Wochenende war ich mit dem Daniel und dem Johannes, waren wir beim Edu-Camp. Das war echt sehr, sehr spannend. Und ich habe mich mit einem unterhalten, weil wir auch schon mal so dieses Thema hatten, dass wir Jesus gehorsam sein wollen, wenn er uns etwas sagt. Und das ist häufig so, wenn das etwas Konkretes ist, geh mal da und dahin, fahr mal nicht zur Arbeit oder mach, dann ist das was Konkretes, dann ist das wie in den Gefühlen zwischen Gefühl und Gedanken. Kommt so ein Gedanke, der sich nach Jesus anhört, wenn man seine Stimme kennt. Und dann ist das irgendwie eigentlich fast die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, indem man es tut, ob es wirklich der Herr war. Und wir hatten uns mit einigen Leuten vorgenommen, das dann auch zu tun. Einfach mal uns die Frage zu stellen, wenn ich das jetzt mache, kommt damit jetzt, und ich liege falsch, kommt damit jemand ernsthaft zu Schaden? Und wenn nicht, wenn keiner zu Schaden kommt, dann mache ich das einfach mal. Und erstaunlicherweise, ich habe mich immer mit den Leuten unterhalten, die auch so sich das so im besonderen Maße vorgenommen hatten, die vielleicht auch mal sogar an Gelübde abgelegt haben, gesagt haben, ich will mal für die paar Wochen das auf jeden Fall tun. Also auch ein bisschen was Witziges, wenn man dem Herrn sagt, okay, in den zwei Wochen will ich mal gehorsam sein, aber ist besser, mal lieber sich einen kleinen Zeitraum vorzunehmen, als direkt so Riesenworte zu oder Riesenversprechungen zu machen, um die hinterher nicht halten zu können. Und ich habe mich mit vielen Leuten hinterher mal unterhalten, und wie war die Zeit für dich? Und viele haben auch eher sowas erlebt wie, ja, und ich hatte plötzlich so den Eindruck von Gott, geh mal früh ins Bett. Oder guck mal nicht den Film noch. Oder spiel mal mit deinen Kindern. Mach mal früher Feierabend. Also ganz alltägliche, ganz normale Dinge, ganz kleine Dinge, gar nicht jetzt so total skurrile Dinge. Und da waren auch Leute, die dann gesagt haben, ja, ich gehe mal früher ins Bett. Selbst wenn das jetzt nicht der Herr war, kommt ja deswegen auch keiner zu Schaden. Und ich glaube, dass auch dahinter steckt, dass Gott will, dass es uns gut geht und dass auch viele Dinge, die Gott uns sagen will, jetzt gar nicht so total immer nur die skurrile Nummer ist. Sozusagen nach dem Motto, wenn es nicht skurril ist, dann kann es schlecht der Herr gewesen sein. Das wäre total falsch. Aber Gott redet in diesen Gedanken zwischen uns und fordert uns häufig auf, etwas zu tun oder etwas zu lassen oder etwas anderes zu denken. Und ich habe mich an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende auch mit jemandem unterhalten. Und ich sage so, und, hast du eigentlich in letzter Zeit häufig was gehabt, so vom Herrn was gehört, was du tun solltest? Und er sagt so, nö, irgendwie in letzter Zeit kam nichts. Und als wir uns so ein bisschen unterhalten haben, sagt er, ja eigentlich, wo du das jetzt so erzählst, doch, da waren eigentlich schon viele Sachen. Der Unterschied war, ich habe es nur nicht mehr gemacht. Und dann sagt er mir doch, und ich habe mich heute Morgen erst daran erinnert, eine Sache war zum Beispiel, ich fahre immer zur Arbeit und da fahre ich also an so einem See vorbei und ich hatte immer den Eindruck, ich soll da mal mit meinem Sohn angeln gehen. Aber ich habe es nie gemacht. Und ich habe gedacht, und ich habe so zu ihm auch gesagt, ja wer weiß, vielleicht ist das vielleicht das Wichtigste gewesen, mal mit deinem Sohn angeln zu gehen. Wichtiger vielleicht als einen Gottesdienst vorzubereiten, als eine Überstunde zu machen. Wer weiß, was aus einer kleinen Kleinigkeit wird. Vielleicht ist das hinter dieser Nacht am See mit der Angel für deinen Sohn hinterher vielleicht eine der Nächte, die lebensverändert gewesen wären. Die oder das kann ja noch kommen, ja? Also er kann ja noch angeln gehen. Die besonders toll gewesen sind, an die er sich sein Leben erinnert, sein Leben lang erinnert, wie er mit seinem Vater angeln gewesen ist. Und er musste sich daran erinnern, ja, das sind doch wieder Dinge, ich habe sie bloß nicht mehr gemacht. Und ich finde das total super, das zu machen. Und ich glaube, dass wir da mutiger sein sollen, wenn wir Jesus nachfolgen, offen dafür zu sein, so wie Petrus in den alltäglichen Dingen. Und bei ihm war es jetzt wirklich so die Aufforderung, eine Rechnung, die er erhalten hat, dass Gott dadurch zu ihm geredet hat. Aber auch in den Dingen, die Gott uns in den Gedanken so gibt, etwas zu tun. Bitte schon mal die Band nach vorne. Und während die Band so nach vorne kommt, möchte ich noch eine Geschichte so auch erzählen, die, und das waren irgendwie in den letzten Wochen echt viele von diesen Begebenheiten, wo ich das dann auch einfach mal gemacht habe. Und wollte noch erzählen vom letzten Karneval. Ich bin ja nicht Jeck und irgendwie habe da nie so bisher nicht den Zugang dafür gefunden, bin auch nicht dagegen. Und ich war irgendwie auch komischerweise in den letzten Altweiber-Donnerstagen nie in der Sparkasse gewesen. Und dieses Jahr war ich aber da und es gab irgendwie auch kein Verkleidungsmotto, sondern es war nur die Vereinbarung, kreative Verkleidungen sind erwünscht. Und Ja, weil ich jetzt auch so verkleidungsmäßig eigentlich nichts am groß am Start habe, habe ich auch so ein bisschen überlegt, ja, was könnte ich denn machen? Und dann hatte ich so den Gedanken, und er kam mir auch so Jesus-mäßig vor, du könntest doch als Jesus gehen. Hab die Alex angeschrieben und hab ja, sie gefragt, ob ich mir das Kostüm leihen könnte. Und sie so, ja klar, habe ich dann abgeholt. Und am nächsten Tag war ich halt da in der Sparkasse mit meiner Tüte und dem Jesus-Kostüm dran. Und ich habe gedacht, guck dich um. Wen haben wir da? Robin Hood, ein Harry Potter, der geht als Schneewittchen, seine Mitarbeiter als sieben Zwerge. Ein paar Schmetterlinge sind auch da. Einer als Kürbis. Also nicht als Kürbis, sondern als Kürbis. Köln, ja. Der Kölsch serviert. Oh, jetzt als Jesus dazwischen. Und dann, normalerweise habe ich ein Büro, wo mich nie jemand gesehen hat. Also ich war ganz versteckt irgendwie. Mich konnte nie jemand sehen. Aber gerade in der Zeit, an dem Donnerstag, war ich quasi das einzige Büro, wo jeder drauf guckt. Jeder, der durch in die Sparkasse reinkommt, in der Hauptstelle. Jeder guckt auf diesen Schreibtisch und wenn dann da Jesus steht. Und ich habe mit einer Kollegin telefoniert und ihr gesagt, wir haben ein bisschen unterhalten. Ich so, ich habe auch ein Kostüm dabei. Aber ich weiß nicht, ob ich mich traue, da anzuziehen. Ja, was hast du denn für ein Kostüm? Ich so, als Jesus. Och. Ja, ach, Jesus ist doch hier in der Sparkasse auch willkommen. Ich so, oh, das höre ich ja gern. Und dann habe ich das angezogen, habe mich im Spiegel angeguckt, bei uns in der Küche da, und habe gesagt, das ist zu krass, das ist zu krass. Aber dann war ich doch noch gedacht, Mann, irgendwie, ich meine, es ist Karneval. Also wenn das jetzt ein normaler Tag gewesen wäre und ich hätte diesen Eindruck gehabt, dann wäre ich sehr zu Schaden gekommen, wenn ich das gemacht hätte. Und dann hätte ich es auch gelassen. Aber es war ja Karneval. Und ich hatte den Eindruck, hey, mach es einfach. Und dann habe ich dieses Kostüm angezogen und es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Also Leute haben schon sehr geguckt. Da gibt es auch so eine Balustrade, da haben Leute oben gestanden und auch extra die Tür geöffnet und nochmal runtergezeigt. Guck dir den an. Und es haben sich auch echt ein paar sehr schöne, gute, angenehme, interessante Gespräche dadurch entwickelt. Und ich glaube, dass es gut ist, das zu tun. Und wir wollen hier in Remscheid und Umgebung eine starke christliche Szene von Menschen bauen, die Jesus nachfolgen. Und ich weiß, dass viele von, oder wir machen das ja. Und wenn du irgendwo aufgegeben hast, wie der Kollege vom letzten Wochenende sagt, ja stimmt, eigentlich war da doch viel, ich habe es bloß nicht mehr gemacht, dann mach's morgen wieder. Oder heute Nachmittag. Oder beim Briefkasten leeren, wenn du die Rechnung rausholst. Vielleicht ist irgendwo was dazwischen. Es ist nicht immer skurril. Zum Glück. Zum Glück. Und ich würde gerne jetzt einmal noch beten und euch bitten, wenn ihr es könnt, dass ihr einmal dazu aufsteht und dass wir danach noch den Herrn anbeten. Jesus, du bist der Herr. Du bist der Chef. Und ich danke dir für jeden, der das schon mal erlebt hat, dass du uns begegnest mitten im Alltag, in dem, wo wir leben. Und ich bitte dich darum, dass wir auch heute durch den Gottesdienst, dass wir neu motiviert werden, dir hinterherzugehen und das zu tun, was du von uns willst. Ich danke dir dafür, dass wir auch im Raum sind oder hier in dem Raum, dass wir voll mit Geschichten sind und Erfahrungen und so viel lustiger Geschichten. Und dass wir dein Wort haben, wo auch noch solche auch lustigen Geschichten dabei stehen, wie diese Sache mit dem Fisch. Ja. Und Herr, du kennst uns ja und du weißt von uns, dass auch manchmal schwerfällt und dass wir manchmal denken, wir müssen ein bisschen mutiger sein, um gute Helden zu sein. Aber irgendwie, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um dir nachzufolgen. Und ich glaube, dass es nicht schwer ist, dir nachzufolgen. Danke für diese Gemeinde, danke für unseren Weg, danke dafür, dass wir dir hinterhergehen. Amen.